Weihnachten naht, ja, bald startet schon die Adventszeit und das bedeutet Zeit für Besinnlichkeit und Familie. Vorab ist es aber meistens dann doch noch mit ziemlich viel Stress verbunden. Es geht zum Beispiel darum, wie und wo wird gefeiert, was kommt auf den Tisch und vor allem aber auch, was liegt da unterm Weihnachtsbaum? Und genau das ist heute unser Thema im Medientalk des Landkreises Göttingen. Und dazu heiße ich euch herzlich willkommen. Mein Name ist Jennifer Bullard. Und die To-Do-Liste für die Feiertage, die ist ja manchmal ganz schön lang. Der Wunschzettel der Kinder ist dann manchmal noch mal eine ganze Spur länger. Und gerade zu Weihnachten landen da ja auch häufig mal so ein bisschen teurere Wünsche drauf. Und wir wollen heute mal so ein bisschen genaueren Blick darauf werfen, was denn überhaupt so auf dem Wunschzettel draufsteht, was so der digitale Markt sozusagen an Endgeräten alles hergibt und vor allem, ja, was sozusagen, wenn man den Wunschzettel dann vorliegen hat von den Kindern, was man beachten sollte, wenn Medien verschenkt werden. Und dazu haben wir heute wieder einen Experten mit dabei. Und das ist Moritz Becker vom Verein Smiley, Diplom-Sozialarbeiter und Sozialpädagoge und auch Elternmedientrainer. Hallo erstmal.
Hallo.
Ja, und ihr habt natürlich wieder eure Chance, heute die Fragen zu dem Thema bei uns loszuwerden. Das könnt ihr einfach hier im Livestream in die Kommentare schreiben und wir schauen dann halt, dass wir eure Fragen mit aufgreifen und auch beantworten können. Genau. Ja, so viel erstmal dazu. Ich habe ja gerade schon auch gesagt, wir gucken uns gleich mal den Wunschzettel an. Vorher aber, Moritz, was macht ein Elternmedientrainer denn eigentlich genau? Kannst du uns da mal so ein bisschen aus deinem Arbeitsalltag erzählen?
Also meine Aufgabe als Elternmedientrainer ist im Prinzip ganz viel Reisen. Das heißt also, ich mache Elternveranstaltungen mittlerweile deutschlandweit, wo ich dann im Prinzip Eltern, zumindest so aus meiner Perspektive, eigentlich erzähle, was machen Kinder und Jugendliche da eben mit Medien. Mein persönlicher Schwerpunkt liegt im Bereich Social Media, das heißt WhatsApp, TikTok, Instagram, alle diese ganzen Dinge. Und dann diskutiere ich mit den Eltern, was das bedeutet im Prinzip für eine Generation, die eben überwiegend ohne alles das groß geworden ist, was heute so normal ist. Und das ist oft so der Effekt, den ich feststelle, dass uns Eltern, ich bin selber auch Vater, dass einem so oft das Bauchgefühl fehlt bei, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Weil wenn ich jetzt zurückdenke an meine Kindheit, da habe ich keine TikTok-Videos geguckt und ich hatte auch keinen WhatsApp-Chat oder sowas alles. Und von daher fehlt einem oft so der Instinkt, jetzt zu sagen, was ist jetzt richtig oder falsch. Und wenn ich mir jetzt ein BMX-Rad gewünscht habe, dann haben meine Eltern gesagt, zu Weihnachten ist auch ein bisschen zu teuer und habe ich es nicht gekriegt. Und aber grundsätzlich wusste ich, dass meine Eltern BMX-Räder oder das, was ich mit dem BMX-Rad mache, grundsätzlich gut finden und das unterstützenswert ist. Und das ist natürlich dann eben jetzt, so wie du es angesprochen hast, bei Geschenken, die mit Medien zu tun haben, nicht so einfach, wenn jetzt da Kinder sich eine komplette, ja, was weiß ich, Lightboxes fürs Kinderzimmer wünschen, um perfekte YouTube-Videos zu produzieren, wo man da nicht so genau weiß, ist das jetzt gut, ist das schlecht? Und man würde sich wünschen, dass sie sich ein BMX-Rad wünschen. Das kennt man ja, das war ja gut.
Ja, und dann ist man wenigstens noch draußen unterwegs und hat noch ein bisschen frische Luft. Das ist noch eine sportliche Betätigung sozusagen.
Ja, und das sind oft so Punkte, wo ich glaube, dass man nach wie vor so eine, oft in so einer Diskussion ist, ist es nicht viel schöner draußen zu spielen als jetzt PlayStation oder so. Und ich glaube, dass man eigentlich im Jahre 2022 gar nicht so ein Ob diskutieren sollte, also nicht so ein sowohl als auch, oder eigentlich wichtiger ist eben zu sagen, ja, es geht ja beides, ne? Das heißt, du kannst ja sagen, Mensch, jetzt ist tolles Wetter, jetzt gehen wir alle raus und jetzt ist schlechtes Wetter und keiner hat Zeit und dann spielt man halt meinetwegen PlayStation. Das ist, glaube ich, so eine Normalität, die eben uns manchmal so schwerfällt, das zu leben, ne?
Ja, bleiben wir mal so ein bisschen beim Wunschzettel direkt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, so, das wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen anschauen. Wo stellst du denn selber fest, wo liegen heutzutage wirklich so Schwerpunkte beim Wunschzettel? Sind es wirklich so vermehrt, dass Medien einfach immer mit draufstehen müssen?
Ich glaube, dass viele andere Geschenke heute gar nicht mehr funktionieren. Also, wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, also ich erzähle jetzt von früher als Jugendlicher in den 90er Jahren, da habe ich mir zu Weihnachten immer bestimmt 10 aktuelle Musikalben gewünscht. Das heißt, es waren immer 10 CDs, die ich unbedingt haben wollte. Und mein ganzes Taschengeld habe ich in Musik investiert und das ist heute eben anders. Das heißt, Familien heute haben dann eben meinetwegen eine Flatrate bei irgendeinem Musikanbieter oder auch bei Streamingdiensten, sodass also so die klassischen Geschenke da eben gar nicht mehr ja, in irgendeiner Form ja, wünschenswert sind für Kinder und Jugendliche. Und das heißt, es geht dann eher, sagen wir mal, um die Technik. Das heißt also, nach wie vor ist das, was wir so erleben, auch wenn ich mit Schulklassen arbeite, dass natürlich Smartphones, man möchte ein aktuelles Smartphone haben, selbstverständlich auch Tablets, wobei sich das jetzt ein bisschen verändert hat, weil eben viele Kinder und Jugendliche eben für die Schule sowieso ein Tablet brauchen. Also das finde ich ganz spannend, dass man sich da also weniger ein Tablet wünschen muss. So ein Smartphone ist dann zum einen, sagen wir, Voraussetzung, manche Dinge machen zu können. Also wenn dein Smartphone jetzt so alt ist, dass aktuelle Apps nicht mehr vernünftig laufen, dann brauchst du halt ein neues, damit es funktioniert. Und gleichzeitig ist es dann halt natürlich auch ein Statussymbol. Das heißt also, dass man sagt, ich brauche jetzt unbedingt meinetwegen genau dieses Produkt von dem und dem Hersteller, was damals auch schon so war, ne? Also da hast du ja auch dir zu Weihnachten Klamotten gewünscht, die letztendlich auch nicht viel besser waren als die ganz billigen, nur dass halt eine ganz bestimmte Marke draufstehen musste. Und das sind so die, glaube ich, so die teuersten Wünsche, ne? So Spielekonsolen, Smartphones, die dann, ja, das geht dann unter Umständen erst bei 300-400 Euro los, je nach Produkt. Und das ist natürlich nicht für alle Familien, gerade wenn du mehrere Kinder hast, in irgendeiner Form so zu stemmen. Und mein Gefühl ist, dass dann sehr häufig im Prinzip eigentlich eher Geld geschenkt wird, so von mehreren Familienangehörigen, Großeltern und so weiter, mit der Idee, wenn alle was dazu tun, dann kann man sich halt dann irgendwann im Januar dann das entsprechende Geschenk kaufen. Und das hat, ja, sagen wir mal, Schenkkultur auch natürlich enorm verändert dann. Wobei also natürlich, wenn du mehr,
ja, erzähl ruhig weiter.
Nee, also wobei natürlich auch so Sachen wie Handyhüllen und so ein Kram, das fällt natürlich auch alles damit rein. Aber beispielsweise ein Computerspiel zu schenken, das war in meiner Jugend natürlich auch schon möglich oder hat man sich auch gewünscht, ist heute eben ähnlich wie bei CDs. Du hast halt keine Trägermedien in der Form, ne? Das heißt, du wünschst dir keine DVD für ein aktuelles PlayStation-Spiel, die dann meinetwegen 39 oder 49 Euro kostet, sondern dann geht es eher darum, halt, dass du entsprechend iTunes oder Google Play-Guthaben hast, um dann da eben einkaufen zu können. Das sind dann auch eher Gutscheine, ne? Aber nicht halt konkret jetzt das eine oder andere Produkt.
Aber es ist ja ähnlich wie zum Beispiel auch mit Fotos, die druckt man ja heutzutage seltener nur noch aus, höchstens in Fotobüchern. Ansonsten sind sie einfach nur noch so digital auf dem Rechner. Und ich denke, das merkt man auch schon. Auch was du gesagt hast mit den Endgeräten, da musste ich so automatisch gerade dran denken, ja, früher hatte man ja auch irgendwann ab einer gewissen Schulklasse dann sozusagen einen Taschenrechner. Damals war das erst noch was Besonderes. Irgendwann hat man sich dran gewöhnt. Und so nimmst du das jetzt also auch mit den Tablets wahr?
Ja, ich weiß noch, was ich für einen Taschenrechner hatte. Ich hatte einen Casio FX115D. Das war uns der Taschenrechner mit Solarzelle und so ein Kram. Und das war ausschließlich ein Arbeitsgerät. Also da haben wir uns nicht drüber gefreut, dass man einen hat, sondern das war halt einfach nur, man brauchte den für die Schule. Und Tablets sind jetzt eben ja auch im Prinzip Arbeitsgeräte in Schulklassen. Und gleichzeitig sind sie natürlich aber auch Unterhaltungsmedium. Und das finde ich halt sehr spannend, dass da im Grunde genommen jetzt ein anderer technischer Standard in vielen Familien vorhanden ist, sodass also ein funktionierendes aktuelles Tablet wird für die Schule gebraucht. Und das kann man natürlich dann auch entsprechend privat nutzen, sodass also da es dann eher halt auch um Inhalte geht, ne? Dass man sagt, ich brauche jetzt unbedingt, was weiß ich, bei dem und dem Streaming-Dienst brauche ich eine Flatrate, damit ich entsprechend die und die Filme gucken kann. Und da geht es auch eher darum, dass du im Alltag Geld brauchst, ne? Dass du dir ein Jahr lang dann meinetwegen da die Netflix-Gebühren leisten kannst. Und das hat, glaube ich, vieles verändert. So wie du sagst, auch Fotos ist halt auch nichts Haptisches in irgendeiner Form. Und zumindest nach meinem Gefühl gehört ja zu Schenkkultur auch die Dinge zu verpacken und zu sagen, hier, bitteschön und so weiter. Und das ist halt irgendwie seltsam, ne? Wenn du dann da nur irgendwelche iTunes-Karten in Briefumschlägen verschenkst. Aber das ist unter Umständen das, was Kindern eben dann ja vielleicht viel mehr hilft im Alltag, als dass ich mir jetzt irgendwas ausdenke, was ich anfassen kann, was aber gar nicht das ist, was Kinder eigentlich so dann haben wollen.
Ja, nochmal so ein kleiner Disclaimer zwischendrin. Wir haben ja jetzt so ein paar Produkte genannt. Wir wollen hier aber keine Werbung machen. Das heißt, es ist einfach nur so beispielhaft, damit sich jeder was darunter vorstellen kann, auf jeden Fall. Natürlich sind allgemein alle Endgeräte und so gemeint beziehungsweise nicht gemeint. Da müssen wir nur so ein bisschen aufpassen.
Genau, mit genau. iTunes-Karte meinte ich stellvertretend für alle fantastischen Karten, die es da im Supermarkt gibt.
Du hast ja jetzt schon so ein bisschen was aufgezählt, was es so an verschiedenen Möglichkeiten gibt, Smartphones, Konsolen, Tablets, Laptops und so weiter. Was gibt es denn noch momentan für digitale Spielsachen, die auch mal auf dem Wunschzettel landen?
Ja, also ich bin gar nicht so sehr im Thema, was jetzt die ganz Kleinen angeht, ne? Also ich kann dir jetzt wenig erzählen über diese ganzen Kuscheltiere, wo irgendwelche Kameras drin sind, mit denen ich dann spielen kann. Das heißt also, ich bin da eher der Experte, was dann so im Grundschulalter losgeht. Und da erlebe ich, also sowohl auch, was mir in Fortbildungsveranstaltungen erzählt wird mit Erzieherinnen und Erziehern oder in Lehrkräftefortbildung, dass halt ganz spannend ist, dass Smartwatches da eben auch ein großes Thema sind. Und das Spannende an diesen Smartwatches aus meiner Sicht ist, dass es eben oft eigentlich eher die Eltern sind, die wollen, dass das Kind eine Smartwatch hat, weil dann kannst du dein Kind halt anrufen, du kannst Dinge organisieren, du kannst es per GPS tracken. Also für alle, die nicht genau wissen, was eine Smartwatch ist, da gibt es eben Produkte, wo dann ich die Möglichkeit habe, dann über mein Smartphone zu gucken, wo ist jetzt eigentlich mein Kind, sofern es die Smartwatch dabei hat. Ich kann das Kind dann unmittelbar anrufen und kann dann Instruktionen erteilen, zu sagen, denk dran, um 18 Uhr musst du zu Hause sein. Das Kind kann auch bei den Eltern entsprechend anrufen. Es gibt welche, die sehr umfangreich sind, wo dann auch verschiedene Apps drauf laufen. Bei den meisten ist es aber so, zumindest nach meinem Gefühl, dass Eltern es halt praktisch finden, wenn das Kind eben per Smartwatch dann zumindest erreichbar ist. Und so die ganz, also für mich jetzt als Pädagogen so schwer auszuhaltenden Funktionen, wie dass du zum Beispiel ein Radius abstimmen kannst, meinetwegen, du sagst irgendwie, bis zu der Bundesstraße darf das Kind gehen, und wenn das Kind dann mit der Smartwatch halt diese Bundesstraße überschreiten will, dann macht die alle Uhren Alarm, sagt so, denk dran, du darfst hier gar nicht lang gehen. Das sind so Sachen, die ich persönlich sehr, ja, übergriffig empfinde, so, ne? Also, dass du
erinnert doch so ein bisschen an Fußfessel im Prinzip.
Ja, wobei die Fußfessel, die hindert dich ja, obwohl, nee, weiß ich gar nicht, was macht eine Fußfessel, wenn du zu weit gehst? Weiß ich gar nicht.
Ja, die schlägt dann auch Alarm, soweit ich das mitbekommen, also gehört habe. Nicht aus eigener Erfahrung, nein.
Ich hatte auch noch keine, aber vielleicht ist es so von der Idee ähnlich. Und das ist etwas, was ich, ja, sagen wir mal, so dem Kind eben zuzugestehen, zu sagen, so, du gehst jetzt raus, ja, und du, vor 18 Uhr weiß ich gar nicht, was du machst, aber ich vertraue dir, weil du bist ein ganz toller Mensch und du kannst so viele Dinge. Das hat auch ganz viel dann mit, ja, nicht nur Vertrauen zu tun, sondern auch mit Zutrauen, ne? Und da wachsen Kinder, dass sie sagen, so, oh, ich bin jetzt echt richtig in Freiheit und wenn ich nicht aufpasse, dann passt keiner auf mich auf. Deshalb muss ich halt hier super vorsichtig sein, wenn ich an der Bundesstraße lang gehe oder sowas. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dass Eltern das Kindern nehmen. So, ne? Und ich hole jetzt so weit aus, weil ich glaube, dass diese Smartwatches sind deshalb so erfolgreich, also zumindest die für Kinder, weil eben dort ein gewisses Sicherheitsbedürfnis von Eltern bedient wird. Also gar nicht so sehr das Sicherheitsbedürfnis der Kinder, sondern das der Eltern. Und da kommen jetzt eben, und das ist das Spannende, was ich mit Eltern diskutiert habe, da kommen dann Kinder zu den Eltern und sagen, Mama, Papa, ich brauche unbedingt auch so eine Smartwatch, weil alle in meiner Klasse haben die. So, ne? Und jetzt hast du dich aber als Mutter oder Vater entschieden, so, ich mache diesen Scheiß nicht mit. So, ich will nicht, dass mein Kind eine solche Uhr hat. Und ich finde das, was weiß ich, wie eine Fußfessel, so wie du es gerade beschrieben hast. Jetzt kommt das Kind und will aber so eine, so ungefähr, denkt man so, hey, da kommt jemand und wünscht sich eine Fußfessel. Das ist ja eigentlich, würde ja niemand machen. Und das heißt, den Kindern geht es eigentlich darum, auch so eine Uhr zu haben, weil alle die haben. Dann eben, ja, vielleicht auch manche Funktionen sind durchaus für Kinder natürlich auch praktisch, dass Kinder zu Hause anrufen können. Ich frage mich, ob man dazu eine Smartwatch braucht oder ob dann nicht ein im Prinzip entsprechend konfiguriertes Smartphone eigentlich viel authentischer ist, so in der Form. Also wenn Kinder ein Recht auf Telefonieren haben, dann kann man ihnen ja auch ein entsprechendes Smartphone geben. Da braucht man nicht extra eine Smartwatch für anzuschaffen. Und das ist so etwas, wo ich halt zum einen Eltern erlebe, die dann sagen, so, das finde ich total blöd. Ich habe mich immer geweigert, mein Kind mit so einer, ich greife nochmal deinen Begriff auf, Fußfessel auszustatten. Jetzt will das Kind das selber haben. Und dann natürlich auch andere Eltern, die dann sagen so, ah, hervorragend, viel besser, wenn mein Kind das möchte, als dass ich das so aufdrücke, so in der Form, ne? Aber diese, also Smartwatches sind schon ganz spannender, also ein spannender Punkt. Ich habe mich mit meinem Kollegen Ralf Viljus in unserem Podcast mal, ich glaube, eine halbe Stunde haben wir gestritten über Smartwatches in unserem Podcast. Es gibt sehr unterschiedliche Gedanken, ne? Also viel Pro, ganz viel Contra. Und das ist tatsächlich ja etwas, was eigentlich erst in den letzten Jahren so wirklich relevant geworden ist.
Aber das ist jetzt auch gerade schon erwähnt, dass man dann zum Beispiel einfach mal auch aus der Schule, wenn man, keine Ahnung, früher Unterrichtsschluss hat oder so, dann schon mal die Eltern informieren kann. Früher, ich kenne das zum Beispiel noch so, da hat man die Telefonnummer der Eltern einfach auswendig gekonnt und hat dann einfach im Sekretariat nachgefragt, ob man dann nochmal anrufen kann. Ja, bei mir ist jetzt doch noch irgendwie Unterricht ausgefallen, ist jemand irgendwie zu Hause oder so.
Ja, wobei das im Zeitalter von verlässlichen Grundschulen eigentlich ja gar nicht mehr so ein großes Thema ist. Ich glaube, es ist eher andersrum, dass man sich vorstellen muss, dass Eltern, also Familienstrukturen sind nicht mehr so, wie die vielleicht vor 30 Jahren waren. Und ich kenne ganz viele unglaublich engagierte, tolle Eltern, also meistens sind es ja dann leider die Mütter, die alleinerziehend sind, die dann eben sagen, ich kriege das eigentlich gar nicht anders hin, als dass ich meinem Kind vormittags mitteilen muss, wo es mittags ist. Das sind dann also Eltern, die sagen, ich muss halt arbeiten und so weiter. Und das heißt, man weiß morgens noch nicht, dass man dem Kind sagt, ich bin nicht sicher, ob ich das schaffe, dass ich um 13 Uhr zu Hause bin. Ich schreibe dir eine Nachricht und dann weißt du, ob du zu uns kommst oder du gehst zu Oma und Opa oder so. Und das sind Punkte, wo ich sagen muss, da wäre das jetzt sehr herablassend, wenn ich sagen würde, was sind das für schlechte Eltern, die ihren Kindern dann vormittags mitteilen, wo es zum Mittagessen hingeht, sondern das finde ich eine ganz großartige Erleichterung für den sowieso schon sehr schwierigen Alltag von alleinerziehenden Eltern. So, ne? Das heißt, da kann die dann eben mitteilen, dann kann man sagen, ja, die können ja auch in der Schule anrufen. So, aber das ist ja nicht das, was man machen möchte. Ne? Ich rufe jetzt nicht in der Schule an und sage der Schulsekretärin, bitte gehen Sie mal in die 3a und sagen meinem Sohn, dass er zu Oma gehen muss oder so. Also das finde ich schon ein Punkt, der Eltern und Kindern letztendlich so das Organisieren vereinfacht, so den Alltag zu organisieren. Was ich halt schwierig finde, ist, wenn dann das passiert, was mir eben eine Schulsekretärin erzählt hat. Also die Geschichte war, die Klasse hatte Sport, dritte oder vierte Klasse, die sind dann beim Sportunterricht gewesen und auf einmal klingelt das Telefon halt im Sekretariat und eine Mutter war am Telefon und war ganz aufgeregt und sagte, hier, was ist mit meinem Kind los? Ich weiß nicht, wo mein Kind ist. Und die Sekretärin sagte, wieso, welches Kind denn? Ja, es ist in der und der Klasse. Sagte, ich nehme an, das ist in der Schule, mir ist nichts anderes bewusst. Und die Mutter hat gesagt, nein, ich habe keine Ahnung, wo es ist, weil hier die Smartwatch, ich finde mein Kind nicht wieder. Ne? Das heißt, also sie hat am Laptop gesessen und die GPS-Koordinaten waren weg von dem Kind und es war dann eben so, dass das Kind im Sportunterricht hat etwas richtig Dreistes gemacht, hat diese Smartwatch eben nicht mit in den Unterricht genommen, sondern in so einem Spind eingeschlossen und der war eben so abgeschirmt, dass die Uhr keinen Empfang mehr hatte und das war für die Mutter halt die totale Paniksituation und das halte ich für, ich glaube, da muss man als Eltern auch sehr stark sein und zu sagen so, nein, ich gucke jetzt nicht, wo die Uhr von meinem Kind ist oder ich traue meinem Kind da so ein Stück weit auch ja, Autonomie zu oder versuche es hinzubekommen, dass es halt von sehr betreut als kleines Kind, als Kleinkind hin eben zu, sagen wir mal, ja, eigenständigen Entscheidungen so nach und nach wachsen muss. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht einfach ist, wenn man die technischen Möglichkeiten dazu hat. Und da werden dann Ängste bedient von Eltern, wo ich gar nicht so genau weiß, ob diese Ängste wirklich gerechtfertigt sind. Also wie viele Kinder verschwinden tatsächlich so? Also wenn eins verschwindet, dann wird das überall berichtet und man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da verschwinden Kinder. Aber die absoluten Zahlen, wenn man jetzt eben da Kriminalitätsstatistiken anguckt, die widersprechen eigentlich dem Bedürfnis, dass man sein Kind auf Schritt und Tritt verfolgen muss. So.
Ja, das ist ja auch so eine Vertrauensgrundlage auch einfach so ein bisschen. Das heißt, wenn man ständig überprüft irgendwie so, dann ich glaube, das ist auch einfach für das Verhältnis zueinander nicht unbedingt so gut.
Ja, vielleicht das. Also das könnte sein, dass das Kind sagt, hier meine Eltern, die trauen mir nichts zu, weil ich ja viel mehr kann, als meine Eltern denken. Dann würde das passieren, was du jetzt gerade beschrieben hast. Es kann aber auch sein, dass ein Kind eben aus Liebe zu den eigenen Eltern sagt, meine Eltern, die passen so gut auf mich auf, weil ich das ja eigentlich alles noch gar nicht kann. So, das heißt, das Kind sagt, meine Eltern, die sind so tolle Eltern, die passen auf mich auf, dass ich halt nicht auf die Straße laufe oder sonst irgendwas. Und dann auf die Weise schüren Eltern unbewusst Ängste bei Kindern, weil Kinder dann eben denken, so ja, es ist ja auch saugefährlich jetzt hier, ne, im Dorf mit 300 Einwohnern alleine zum Fußballtraining gehen, so da muss auf jeden Fall jemand aufpassen. Und das wäre etwas, wo man dann im Prinzip, sagen wir, Kinder in ihrer Entwicklung unter Umständen sogar einschränkt. Also das heißt, man ermöglicht ihnen ja eigentlich dann nicht etwas, also im Sinne von, du kannst zum Fußball gehen, weil es diese Smartwatches gibt, sondern eher andersrum, das Kind lernt, ich möchte niemals in meinem Leben ohne Smartwatch irgendwo sein, weil das saugefährlich ist. Und so gefährlich ist es in den meisten Orten ja nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Göttingen aussieht, aber
alles gut,
kann man schon noch mit 10 Jahren alleine in die Straße lang gehen.
Ja, wir haben eine Frage reinbekommen von Tenacious T. Ab welcher Klassenstufe sollte eurer Meinung nach ein Kind ein Smartphone besitzen sollen bzw. können?
Ich glaube nicht, dass man das an einem Alter oder einer Klassenstufe festmachen sollte, sondern eher an Fähigkeiten. Also das, was... Also ich werde oft gefragt, wie alt muss denn jetzt ein Kind sein, damit es ein eigenes Smartphone kriegen kann? Und ich stelle dann immer die sehr böse Gegenfrage, ab wie vielen Jahren darf ein Kind dann alleine in Baggersee? Und dann werde ich immer angeguckt, so, hä, wie alt? Ich glaube, wie alt soll ein Kind sein, damit es alleine in Baggersee? Ja, ist ja egal, wie alt, es muss halt schwimmen können. Und ich glaube, genau das Gleiche gilt für das Smartphone auch. Das heißt, du musst in der Lage sein, ja, online kommunizieren zu können. Das heißt, du musst interpretieren können, was will der andere gerade von mir. Ich muss mich selber reflektieren. Ich muss merken, dass wenn ich wütend bin, ich unter Umständen Dinge schreibe, die sehr verletzend sein können. Wenn mir das passiert, muss ich mich unmittelbar auch entschuldigen. Also das heißt, diese ganze Kultur zu begreifen. Ich muss in der Lage sein, zu wissen, an welchen Stellen ich Hilfe brauche. Wenn ich jetzt beispielsweise etwas also mir ein Video geschickt wird, was mich schockiert hat. Das heißt, wenn ein 12-Jähriger ein sehr brutales Video zugeschickt bekommt, dann muss er wissen, dass er in dem Moment zu seinen Eltern gehen kann oder zu einer anderen Vertrauensperson und sagen kann, mir ist was ganz Blödes passiert. Mir hat jemand ein Video geschickt, das habe ich mir angeguckt. Jetzt habe ich Angst, dass ich nicht schlafen kann. Dass dann Eltern da sind, die dann eben ja gemeinsam das aufarbeiten, was man dort gesehen hat. Und da glaube ich, ist es halt sinnvoll, das genauso zu machen wie mit Fahrradfahren oder Schwimmen auch, wobei Schwimmen wird ja in der Regel eigentlich eher outgesourced. So, also ich habe meinen Töchtern, wenn ich jetzt ehrlich bin, nur sehr grob Schwimmen beigebracht. Die haben beide so Schwimmkurse gemacht. Aber das heißt, beispielsweise Fahrradfahren, da war ich zu Anfang natürlich immer dabei. Das heißt, ich war dann der stolze Vater, der mit seinen Kindern Fahrradfahren geübt hat. Und ich habe auch mal gesagt, ich finde es total gut, wie ihr fahrt. Und ich hatte totale Angst, weil die total schlecht gefahren sind. Aber ich habe sie halt immer ermutigt. Und irgendwann durften sie dann halt auf der Straße fahren mit dem Fahrrad. Und ich war dabei. Irgendwann durften die alleine auf der Straße Fahrrad fahren, irgendwann bei Dunkelheit. Und mittlerweile weiß ich, dass da nicht viel passieren wird. Zumindest fahren die sehr verantwortungsvoll Fahrrad. Und wenn man das jetzt auf Smartphone überträgt, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu ausführlich, unterbrich mich bitte sofort.
Nee, das passt schon.
Passt schon. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt, wenn man das alles aufs Smartphone übertragen würde, wäre vielleicht bei einem Kind, das eben sagt, ich möchte jetzt gerne mit Oma Sprachnachrichten verschicken, dass dann die Eltern sagen, ja klar, und das ist auch großartig, hier ist ein Smartphone, schick Oma eine Sprachnachricht. Und das kann sein, dass das ein Kind mit 4 oder 5 schon will, ne, weil wir das als Erwachsene vielleicht auch vorleben. Und das heißt, in dem Moment lernt das Kind Stück weit eben ja Sprachnachricht an Oma schicken, bevor man schreiben kann. Dann kommt das Kind vielleicht irgendwann aus der Schule und sagt, jetzt will ich Oma aber auch mal was schreiben, weil ich habe jetzt auch in der Schule schreiben gelernt. Und dass es halt so ein fließender Übergang ist, eben von offline zu online. Und dass man dann eben an so einen Punkt kommt, wo man merkt, das funktioniert jetzt nicht mehr mit dem Handy der Eltern. Also wenn es dann darum geht, ich möchte gerne mit anderen in einem Gruppenchat sein oder so, dann denkt man so, jetzt will ich aber nicht, dass mein Handy Mitglied ist in so einem Gruppenchat von lauter 8- oder 9-Jährigen. Und das ist durchaus auch ein Problem, dass eben in manchen Grundschulklassen bilden sich dann Chatgruppen parallel zu einer Klasse, zu einer 3. oder 4. Klasse. Und da gibt es Kinder, die Angst haben, den Anschluss zu verlieren, wenn man da nicht mit drin ist, nur weil man kein Handy hat. Und ich glaube nicht, dass es so einfach ist, dass man Außenseiter oder Außenseiterin wird, nur weil man kein Smartphone hat oder nicht in einer bestimmten Chatgruppe dabei ist. Es kann aber sein, dass ich halt die Möglichkeit habe, dann doch irgendwie an manchen Stellen mich zu integrieren, in Anführungsstrichen. Also wenn wir Zeit haben, können wir dann noch auch mehr drüber sprechen, weil das finde ich einen ganz spannenden Punkt. So, ne? Also wird man wirklich ausgegrenzt, wenn man medial abstinent ist. Das ist ein Thema, was ganz viele Mädchen und Jungen halt beschäftigt, die eben sagen, ich muss da unbedingt bei sein. Und das heißt, wenn man dann sagt, hier ist ein Smartphone, das gehört dir nicht selber, sondern das stellen wir dir zur Verfügung und du kannst mit diesem Smartphone mit den anderen kommunizieren, auch in Chatgruppen, aber es ist nicht deins. Und das wäre ja dann auch blöd, wenn du da meinetwegen Sachen machst, die du gar nicht kannst, so ne, wie mit dem Fahrrad ja auch, da waren wir ja auch immer dabei. Und dass Eltern das dann eben wohlwollend begleiten. Das heißt also zu sagen, ich werde da auch nicht alles kontrollieren, aber ich freue mich, wenn du mir Sachen zeigst. So. Und diese wohlwollende Begleitung wäre dann eben, ja, eben genauso, wie man das bei einem Schwimmkurs macht oder ich mit dem Fahrrad mit meinen Töchtern, dass man sagt, ich finde das toll, was du schon alles kannst. Und wenn Kinder das Gefühl haben, dass man dort Wertschätzung erfährt und die Eltern grundsätzlich gut finden, was man mit dem Handy macht, dann hat man irgendwann auch ein Gefühl dafür, wann der Zeitpunkt ist zu sagen, jetzt gibt es das erste eigene Smartphone. Und das ist ganz schwer zu sagen, ob das jetzt mit 8, 10 oder 14 ist. Ich kenne 15- oder 16-jährige Mädchen und Jungen, wo ich mir wünschen würde, dass sie kein eigenes Smartphone hätten. Und ich kenne aber auch 8- oder 9- oder 10-jährige Kinder, die mit dem Smartphone so verantwortungsvoll sind, dass ich es großartig finde, dass die Eltern denen das auch ein Stück weit zutrauen.
Ja, es kommt halt immer wirklich so ein bisschen drauf an, du sagst es schon so, die eigene Verantwortung, die man dann halt auch schon in der Lage ist zu übernehmen. Und du hast ja auch schon so ein bisschen angesprochen, das Alter, das spielt nur so ein bisschen bedingt eine Rolle. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf unseren heutigen Talk auch nochmal so ein bisschen recherchiert und bin da auf der Webseite Schau hin gelandet. Ja. Und da ging es um altersgerechte Schenken. Da hieß es zum Beispiel, dass ab 3 Jahren so Bilderbücher, Hörspiele oder so Filme bis 30 Minuten, die aber auch altersgerecht sind, geschenkt werden können. Ab 6 Jahren sollte man dann gemeinsam zum Beispiel Apps oder Bücher sich zu Gemüte führen, altersgemäße Kinderfilme und das halt auch so mit Computer- oder Konsolenspielen. Aber wie gesagt, gemeinsam dann ab 9 Jahren dann zum Beispiel schon mal Smartphones oder Spielekonsolen, auch mit altersgerechten Spielen, aber vor allem auch mit einem deaktivierten Internetzugang und mit aktivierten Sicherheitseinstellungen. Und ab 12 Jahren Smartphones, Tablets, Laptops und Spielekonsolen, sofern die Kinder halt schon Surferfahrung haben und da halt auch schon so, ja, so ein bisschen wissen, wie sie sich im Internet zu verhalten haben. Das heißt, so richtig würdest du dieser Empfehlung jetzt quasi nicht folgen. Du würdest halt schon noch sagen, auch man muss das Kind individuell anschauen, was es schon beherrscht, welche Regeln es auch schon kennt.
Also für mich, also so wie du es beschreibst, klingt das für mich so ein bisschen so 2007 so, ne? Also weil ein Smartphone ohne Internet ist kein Smartphone. Also ein Smartphone ohne Internet ist, keine Ahnung, das braucht eigentlich kein Mensch. Also weil das Interessante an dem Smartphone ist ja, dass du eben online mit anderen Menschen kommunizieren kannst. Und das heißt, in dem Moment, wo du einem Smartphone alles das nimmst, was es eigentlich auszeichnet oder auch das ist, was die Kinder eigentlich wollen, dann ist es etwas, das, wo man denkt so, ja, was soll ich jetzt damit? Also vielen Dank für dieses tolle Smartphone, aber ohne Internet kann ich keine YouTube-Videos gucken, ich kann mit niemandem chatten und TikTok funktioniert auch nicht. So, ne, da kann es gleich ein Nokia 3310 geben. Das ist der Vorteil, dass der Akku 10-mal so lange hält dann. Und deshalb glaube ich, dass halt dieses Heranführen ans Internet ist letztendlich das, was ja auch das eigentlich, wenn dann gesagt wird, die Kinder mit 12, wenn sie dann wissen, wie man chattet, woher sollen Kinder wissen, wie man chattet, wenn man sie immer davon ferngehalten hat? Also alle möglichen Dinge lernt man ja eigentlich nur durch Ausprobieren. Und ich glaube, auch alle möglichen Dinge lernt man nur durch Fehler. Also mir ist auch wichtig, dass man dort so eine Fehlerkultur erlernt, dass ein Kind eben die Möglichkeit hat, meinetwegen mit 9 oder 10, ich sage jetzt einfach mal irgendein Alter, kriegt ein Video zugeschickt und ist ganz naiv und drückt da drauf und guckt sich das an. So ist es halt, ne? So sind naive Menschen. Und jetzt ist das vielleicht etwas, was das Kind gruselt oder schockiert in irgendeiner Form. Und es geht zu den Eltern und sagt, Mama, Papa, was ganz Schreckliches passiert. Mir wurde hier ein Video zugeschickt und ich war so doof und habe draufgeklickt. Und man dann als Eltern sagt, nein, du bist ja nicht doof, sondern du bist doch ein neugieriger Mensch. Deshalb hast du da drauf getippt und deshalb hast du dir das angeguckt. Und das ist jetzt eine Form von Verletzung, ne? Seelische Verletzung. Und dann kann man das mit dem Kind durch, kann überlegen, was hat man da gesehen. Und das Kind weiß ab dem Moment, ich kann immer zu meinen Eltern gehen, wenn dort irgendetwas passiert. Und wir haben oft die Erfahrung gemacht in Schulklassen, beispielsweise 6. Klassen, und das sind ja die 12-Jährigen dann, ne, von denen Schauhin dann spricht, die erzählen dir, oder dann uns als Teamerinnen und Teamer erzählen die dann, dass denen Videos zugeschickt werden. Das sind dann Enthauptungsvideos, ne? Also wirklich aus Bürgerkriegsgebieten, Tötungsszenen, wo Menschen hingerichtet werden oder brutale Pornografie. Und ich frage dann, wie geht's einem, wenn man so ein Video gesehen hat? Und dann sagen die, es geht einem schlecht. So, und sagen, du kannst nicht einschlafen, du wirst diese Bilder nicht los. Und ich frage dann, was machen denn eure Eltern? Und dann sagen die, ja, meinen Eltern kann ich das schlecht erzählen, weil dann nehmen die mir das Handy weg. So, ne? Das heißt, in dem Moment, wenn so eine Kultur herrscht und Kinder Angst haben, zu den eigenen Eltern zu gehen, weil man ja jahrelang dafür gekämpft hat, endlich ein Handy haben zu dürfen und man hat den Eltern geschworen, ich werde keine Pornos gucken. Und man guckt dann ein Porno, weil man gar nicht weiß, dass es einer ist, ne? Weil die Vorschaubilder machen das nicht so deutlich. Dann sitzen die Kinder da und denken, ey, scheiße, ich habe meinen Eltern versprochen, dass ich kein Porno gucke, jetzt habe ich es doch gemacht, jetzt kann ich nicht schlafen und so weiter und so weiter. Und mein Traum ist halt so eine Fehlerkultur, dass Kinder eben wissen, wenn was schief geht, kann ich immer zu meinen Eltern gehen. Und das, glaube ich, diese Bindung baust du nur auf, eben tatsächlich im Machen. Ne? Also so wie ich mit meinen Töchtern auch nicht Fahrrad gefahren bin, indem ich denen gezeigt habe, wie ich Fahrrad fahre, sondern ich bin immer das Risiko eingegangen, dass die auch mal hinfallen und sind die auch. Ne? Also, oder sollen sie ja auch.
Und den Punkt will ich gleich nochmal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Vorher haben wir aber noch eine Frage von Marcel Koch bekommen. Wie lange sollte ein Junge im Alter von 4 Jahren Videos sehen? Ich versuche 15 Minuten nicht zu überschreiten.
Ja, also man sagt, oder zumindest das ist das, was ich auch, ja, auch glaube, ist, dass halt so die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern ist viel, viel kürzer als bei uns Erwachsenen. Also das heißt, wir Erwachsene sind, wenn es gut läuft, in der Lage, einem Spielfilm zu folgen, der also ich meistens nicht, aber 2,5 Stunden lang ist. Ne? Also ich bin meistens immer zwischendurch schon raus und habe dann vergessen, wer ist jetzt der und der. 90 Minuten schaffe ich ganz gut. Und das heißt also, in dem Moment, wo jetzt ein Spielfilm über 90 Minuten wird, irgendwas passiert und dann gibt es halt einen Spannungsbogen, es gibt irgendwie dann den Plot und so weiter und dann ebbt es wieder ab und am Ende sitzt man da und sagt, ah, okay, cool, alle offenen Fragen sind beantwortet. Und diese 90 Minuten ist so das, was wir wahrscheinlich mit unseren Sehgewohnheiten in der Regel hinkriegen. Ich weiß gar nicht, wie lange die Sendung geht.
Heute bei uns eine Stunde.
Eine Stunde, okay, das ist super. Eine Stunde kriegst du auf jeden Fall mit
also
den meisten.
Also eine knappe halbe haben wir noch übrig.
Das heißt, wir sind jetzt so langsam vom Höhepunkt unserer kleinen Sendung hier. Und das heißt, je jünger ein Mensch ist, also gerade Kinder eben, wenn wir jetzt über 3- oder 4-Jährige sprechen, ist halt die Fähigkeit, einer solchen Spanne zu folgen, viel kürzer. Und das heißt also, wenn du jetzt gut gemachte Kinderfilme dir anguckst, dann sind das immer so Episoden. Das heißt, da taucht ein Problem auf, dann wird das Ganze irgendwie halt problematisiert, das wird dann irgendwie das Problem versucht zu lösen. Und am Ende ist das Problem dann aus der Welt geschaffen. Zum Beispiel diese ganz alten, ich weiß nicht, ob du die kennst, ich glaube, es ist eine tschechische Verfilmung, so ein Zeichentrick-Maulwurf. Kennst du den?
Der war früher. Kann sein.
Der war auch in der Sendung mit der Maus.
Aber es könnte sein.
Und das sind ganz großartige Filme, die wirklich halt für Kinder, die eben anfangen, sich mit Filmen auseinanderzusetzen, wo halt wirklich dieser Spannungsbogen ist so, dass ein 3- oder 4-jähriges Kind eben nicht zwischendurch aussteigt. Und das Problem, was ich eben sehe, ist, wenn jetzt ein Film meinetwegen eine Stunde lang ist oder meinetwegen 90-minütiger Film und es wird zu Anfang passiert irgendwas ganz Schreckliches, irgendwie meinetwegen ein Mord oder so. Und dann wird dieser Mord nach und nach aufgedröselt und bis zur Hälfte des Filmes bleibt alles total gruselig und das Kind ist nach 20 Minuten oder 15 Minuten im Spannungsbogen komplett raus und schaltet dann ab, dann bleibt im Prinzip, sagen wir mal so, dieses Bild von, oh Gott, total schrecklich, da ist jemand getötet worden. Und das heißt, in dem Moment wird es nicht aufgelöst und du hast kein Happy End und wenn das Kind sich dann noch mit einzelnen Akteurinnen und Akteuren da identifiziert hat und das vielleicht sogar noch die Person ist, die gestorben ist, dann kann das unter Umständen sehr ängstigen. Mittelfristig. Und deswegen glaube ich schon, dass so wie die Zuschauerin oder der Zuschauer es geschrieben hatte mit 15 Minuten, das ist, wenn ein Kind die entsprechenden Sehgewohnheiten hat, sehr wahrscheinlich, wenn es gut gemacht ist für ein Kind in dem Alter, nachvollziehbar. Und wichtig finde ich dabei eben tatsächlich auch, dass die Sehgewohnheiten, das muss denen entsprechen. Also das heißt, wenn ein Kind noch nie ferngesehen hat oder noch nie einen Film gesehen hat und wir fangen mit 4 gleich an, dann kann es sein, dass das Kind überfordert, während andere Kinder, die einfach so wissen, ach, das wird schon gut ausgehen, ich habe schon 20 solcher Filme gesehen, da auch wesentlich weniger beansprucht werden dann.
Wir haben noch eine weitere Frage bekommen von Gringo Grigo. In der Familie wird diskutiert, einem 6-Jährigen das Huggy-Wuggy-Gruselmonster-Shirt zu schenken. Die Figur gehört zum Horror-Videospiel Poppy Playtime. Was sagt der Experte dazu? Sollten wir mal ganz kurz nochmal erklären, das Ganze, unser ganzer Talk wird ja hinterher auch nochmal im Stadtradio Göttingen ausgestrahlt. Bei Huggy Wuggy handelt es sich um so eine Plüschfigur, die Reißzähne hat, ein großes Grinsenlächeln sozusagen mit Reißzähnen, außerdem noch so große, leicht schief sitzende Augen und dadurch kann es halt schon so ein bisschen beängstigend auch wirken. Ich glaube, du hattest auch ein Bild, oder?
Ich freue mich, dass du da so wissend gerade bist, weil bevor wir hier losgelegt haben, hast du noch gesagt, ich soll dir das mal zeigen. Ich kann es jetzt auch noch mal zeigen. Das bin ich auch erschrocken, weil es ist sofort hier. Guck, so sieht der, kannst du das sehen? So sieht
genau.
Das aus. Also das ist jetzt, das ist diese
Sieht man ja diese Reißzähne, diese großen Augen und es wirkt halt schon
genau.
So ein bisschen unnatürlich halt auch.
Auch so ein
gerade
bisschen,
für so ein
bisschen wahnsinnig auch, diese Figur. Ne? Also die ist auch total irrational. So. Und dieses Spiel, das da angesprochen wird, ist, es lebt halt davon, dass es ein Gruselspiel ist. Und das ist, würde ich auch sagen, jetzt mal einfach neutral betrachtet, ist ein Kunstwerk. Also das Spiel ist ein Kunstwerk, weil es auf eine relativ simple Art und Weise dann irgendwie doch durch entsprechende Effekte gruselig ist. Ich sage es einfach mal so. Wie ein gut gemachter Horrorfilm ist das halt ein gut gemachtes Horrorspiel, was nicht die Zielgruppe von Kleinkindern oder Grundschulkindern hat. So, das heißt, dass die eigentliche Idee hinter diesem Spiel ist, dass sich da wahrscheinlich eher Erwachsene oder Jugendliche dann auf dieses Spiel einlassen und man sich dann dort halt entsprechend gruselt. Und das Problem, was ich im Moment erlebe in Hier hatte ich gerade letzte Woche hatte ich eine Fortbildungsveranstaltung, so einen Fachtag mit einer relativ großen Kindertagesstätte, dass diese Spielfigur auch bei Fünfjährigen oder Vierjährigen eine Rolle spielt. Und zwar tatsächlich eben so, wie der Zuschauer oder Zuschauerin eben gesagt hat, da geht es halt dann um im Prinzip so Merchandising-Produkte. Das heißt, man hat einen Pullover mit dieser Spielfigur drauf und zum Teil wissen die Kinder gar nicht, wer das ist. Das heißt, sie haben gar keinen Bezug zu dem Spiel, sondern es ist halt einfach so eine, es ist halt einfach so in, diesen Pullover zu haben. Ich habe daraufhin habe ich mit 4 Grundschulkindern gesprochen, die ich getroffen habe, zufälligerweise, und habe die gefragt, ob die diese Figur kennen. Ich gesagt, ja, klar, die kennt man, alle kennen die. Ich gesagt, und habt ihr das Spiel auch schon mal gespielt? Und 2 von denen haben gesagt, so, nee, ich wusste gar nicht, dass es ein Spiel dazu gibt. Und 2 andere haben aber gesagt, ja, mit älteren Geschwistern, die spielen das regelmäßig und man spielt dann auch mal mit. Und das ist schon ganz schön krass. So, ne? Also die waren dann auch so, aber ich bin so ein richtig harter Gangster, ich kann das ab. Und das kann ich nicht beurteilen, ne? Ob denen das nicht vielleicht dann doch sehr auch geschockt hat, aber ihm klar ist, dass er sich natürlich profilieren kann, so von wegen, ich bin einer von den Harten, ich spiele Spiele, die sonst eigentlich 15-Jährige spielen. Und das ist so etwas, was sich ja so durchzieht, ein bisschen durch die Mediennutzung. Das heißt, schon immer haben Kinder auch nicht kindgerechte Fernsehserien geguckt oder Fernsehfilme, um sich dann zu profilieren, zu sagen, so, ich bin halt so unglaublich gefährlich, ich spiele Filme, die ab 16, guck Filme, die ab 16 sind und so weiter und so weiter. Und das ist so der Punkt, dass diese Spielfigur eben, die ist einfach präsent, ne? Also so wie sie da eben entsprechend aussieht. Und das Spiel ist aber definitiv nicht für Kinder im Grundschulalter gemacht.
Und in manchen Kitas ist diese Plüschfigur ja sogar auch verboten. Was genau macht denn dieses Spielzeug eigentlich so gefährlich?
Ich weiß es gar nicht so genau, ob ich die verbieten würde. Ich glaube, dass da ganz viele Dinge so reinspielen. Ich glaube, das eine ist, dass ja Kinder zum Beispiel auch immer schon Saurier cool fanden. So, also Dinosaurier waren cool und der coolste war Tyrannosaurus Rex. So, ne? Der hatte immer unfassbare Zähne und richtig geil war der, wenn man gerade auch gesehen hat, dass er gerade einen Pflanzenfresser vertilgt hat und noch das Blut irgendwie runterlief. So. Von daher glaube ich schon, dass Kinder gerne mit gruseligen Figuren irgendwie auch spielen. Und das hat auch so ein bisschen was so von, da kommt der gefährliche Endgegner, der T-Rex und so weiter. Und ich glaube, dass damit spielt letztendlich auch diese Figur, dass sie halt einfach auch sehr gefährlich aussieht. Die Sorge, die ich mir manchmal mache, ist, dass zum Beispiel, ja, ich weiß gar nicht, magst du Clowns? Also diese so Clowns, wie man die kennt, magst du die?
Mögen würde ich jetzt nicht sagen, aber ich hasse sie jetzt auch nicht. Sie sind halt einfach da. Also es gibt da ja unterschiedliche Meinungen.
Aber du würdest jetzt nicht sagen, ach, so ein Clown, da kann ich mich immer zurücklehnen und herrlich amüsieren, so.
Es kommt halt drauf an, was es für ein Clown ist, sage ich mal.
Also ich habe von ganz vielen Menschen gehört, die gesagt haben so, nee, Clowns finde ich eigentlich eher gruselig. So, also weil es gibt halt verschiedene Horrorfilme, die schon seit, was weiß ich, Jahrzehnten genau mit dieser Figur Clown spielen, die halt eigentlich lustig sein soll, so der dumme August aus dem Zirkus, der dann aber auf einmal das genaue Gegenteil ist, ne, sondern etwas, wovor man Angst hat, vor was gruselig. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo du jetzt als Kind beispielsweise Clowns in erster Linie kennst aus Horrorfilmen, dann findest du die Vorstellung total absurd, dass man im Zirkus über einen Clown lacht, weil das ist ja eigentlich was ganz Schlimmes. Und du wirst unter Umständen nicht mehr in den Mechanismus kommen, zu sagen, ja, ein Clown ist in erster Linie witzig, sondern der ist halt dann so vorbelastet als so was Böses irgendwie oder was Unheimliches. Und wenn jetzt eben tatsächlich solche Monster, also weil mich erinnert so ein bisschen diese Figur auch an, so Sesamstraßenartig. Ne? Für mich ist das irgendwie so, ich habe jetzt erstmal gedacht, sieht aus wie Krümelmonster, nur gruselig. Und vielleicht ist das auch kein Zufall, dass die entsprechend aussieht. Und wenn jetzt aber Kinder eben tatsächlich Angst haben vor diesen Figuren, so, also vor den Muppets vielleicht, dass man denkt so, oh, bei Muppets bin ich echt vorsichtig, weil man weiß ja nie, ob die nicht einen dann gleich totdrücken oder so, dann fände ich das sehr schade. So, ne? Das wäre so meine Sorge, dass wenn Kuscheltiere jetzt eben assoziiert werden mit so ganz gefährlichen Wesen, das wäre nicht das irgendwie was ich, finde ich auf gar keinen Fall unterstützenswert. Ich weiß nicht, ob ich die Figur verbieten würde, ne? Aber zumindest würde ich mit Kindern darüber sprechen wollen, zu sagen, weißt du, wer das ist und warum ist der denn so? Ah, okay, und so weiter und so weiter. Ich würde es einordnen wollen.
Das heißt, du würdest auch erstmal davon abraten, diese Merchandising-Artikel dann schon ab einem bestimmten Alter für Jüngere, die eigentlich ab einem, ich fange nochmal an. Du würdest davon abraten, dass diese Merchandising-Artikel sozusagen, die von Spielen ab einem bestimmten Alter sozusagen auch da sind, schon für jüngere Kinder eingesetzt werden oder genutzt werden, besser gesagt.
Ja, ich glaube schon, dass der Kontext ist ja zu dem Spiel da. Ne? Also das heißt, also beispielsweise auch Fortnite ist ein Spiel, was im Moment sehr populär ist, was letztendlich aber auch für ja, die Personengruppe 12 oder älter gedacht ist. Und du hast ganz viele Kinder, die sind viel jünger, die haben dann auch irgendwelche Fortnite-Klamotten an, um halt zu zeigen, wie cool sie sind irgendwie. Oder vielleicht auch das Spiel kennen. Ne? Das mag natürlich auch sein, dass sie das Spiel auch wirklich selber spielen. Im Falle von Fortnite weiß ich auch, dass in vielen Familien auch von wesentlich jüngeren Kindern gespielt wird. Und ich denke auch, dass Poppy Playtime wird auch von vielen jüngeren Kindern gespielt. Also es geht nicht nur darum, dass man sich da irgendwelche Merchandise-Artikel wünscht. Ich fände es auf jeden Fall komisch als Eltern, wenn ich da etwas schenke, von dem ich selber auch gar nicht so genau weiß, was es ist. Und ich glaube, dass die meisten Eltern, die sich dann damit auseinandersetzen und halt gucken, wo kommt diese Figur her und dann merken, dass es halt ein Spiel ist, also ein Horrorspiel für ältere Kinder, die würden auch sagen, so, da kann ich ja meinem Kind schlecht dann diese Figur schenken, wenn ich das Spiel eigentlich gar nicht gut finde. Und ja, von daher, ich fände es komisch, wenn man das Spiel nicht mag und dann trotzdem diese Figur zu schenken, das ist irgendwie nicht wirklich passig.
Ja, da kann man nochmal vielleicht darauf zurückkommen, mit USK und FSK gibt es da ja. Einmal so die freiwillige Selbstkontrolle und einmal die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle. Ja. Gibt es denn da eigentlich Unterschiede zwischen und reichen die denn da alleine aus, damit man als Elternteil feststellen kann, okay, das ist jetzt was Altersgerechtes für mein Kind?
Ja, also erstmal muss man unterscheiden, also die FSK ist die freiwillige Selbstkontrolle im Prinzip für die Filmwirtschaft. Das heißt, die ist, ich habe keine Ahnung, ich glaube in den 1950er Jahren gegründet worden, mit der Idee eben, dass dort im Sinne von Selbstkontrolle ganz deutlich gesagt werden soll, es geht hier nicht um Zensur. Also es ist keine staatliche Zensur, die dann irgendwie sagt, was in Kunst erlaubt ist und was nicht. Also weil die Kunstfreiheit ist ein sehr hohes Gut, nicht nur in Deutschland, aber ich glaube besonders in Deutschland nach halt den Erfahrungen, während der Nazi-Zeit mit entarteter Kunst und was weiß ich was alles, finde ich halt sehr wichtig, dass halt die Deutungshoheit über das, was meinetwegen in Filmen gemacht werden darf und was nicht, sollte idealerweise nicht beim Staat liegen. Und da ist die FSK der Versuch im Prinzip zu sagen, dass man eine unabhängige Selbstkontrolle hat, wo dann eben gesagt wird, dieser Film ist jetzt ab 6, ab 12, ab 16 oder eben ohne Freigabe, das heißt dann ab 18. Und das heißt, es gibt diese Stufen 0, 6, 12, 16 und 18. Und als dann Computerspiele auf den Markt kamen und spätestens nach dem Amoklauf von Erfurt, meine ich, man korrigiere mich, wenn es falsch ist, das muss 2001 oder 2002 gewesen sein, wurde dann letztendlich auch die USK, die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle, wurde dann bindend für den Handel. Das heißt also, so ohne weiteres dürfte eigentlich ein 12-Jähriger kein Spiel kriegen, das ab 16 ist. Und die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle geht ähnlich vor wie die FSK. Das heißt also, auch da ist es ein Gremium von mehr oder weniger unabhängigen Sachverständigen. Es sind verschiedene Leute, die von verschiedenen Gremien dann auch kommen. Das würde jetzt zu weit führen. Und da werden Spiele dann eben ja durchgespielt und dann beurteilt im Hinblick eben auf Gewaltdarstellungen. Generell auch spielt eine Rolle immer, ob etwas sehr Ängstigendes oder nicht. Und auch Sprache wird dabei berücksichtigt. Also ist das jetzt eine sehr sexistische Sprache oder werden dort Drogen verherrlicht? Und dann gibt es diese Einstufung 0, 6, 12, 16 und 18. Und ich muss sagen, dass diese Einstufung 0, 6 und 12 halte ich für sehr problematisch. Weil wenn du dir überlegst, was für einen großen Unterschied es macht, ob du 8 oder 10 oder 12 bist. Also zwischen 6- und 12-Jährigen, das ist ein Kind, das ist gerade eingeschult worden und eins, das kommt in die 7. Klasse. Und die sind dort gleich eingruppiert und das halte ich für absolut problematisch, während man dann bei 16- und 18-Jährigen nochmal eine Stufe hat von 2 Jahren. Und das kommt letztendlich aus der Zeit, vielleicht frühen 50er Jahre, wo man eben Kinder gar nicht so sehr oder gerade eben die Kinder zwischen 8 und 12 gar nicht als Adressaten von der Filmwirtschaft gesehen hat. Und deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, dass man dort differenzierter guckt und meinetwegen sagt, wir müssen diese Altersstufen so ein bisschen anpassen, meinetwegen 0 bis 3 und 3 bis 6 und 6 bis 8 oder irgendwie so. Ne? Habe ich mir jetzt keine konkreten Gedanken gemacht. Und das macht es für Eltern halt so schwierig, dass man eben dann ein Spiel, wo vielleicht auch alle Sachverständigen sagen würden, das ist ab 10 unproblematisch, kriegt dann aber eine Freigabe ab 12. Und von daher glaube ich schon, dass es Spiele gibt, wo man, wenn man sich intensiv mit auseinandersetzt als Eltern, man zum Ergebnis kommt, okay, das Spiel ist zwar ab 12 oder dieser jeweilige Film ist ab 12, aber ich kenne mein Kind und ich werde das Spiel auch überwiegend mit meinem Kind zusammenspielen. Deswegen kann ich das verantworten, dass ich dieses Spiel dem Kind schenke, auch wenn es erst 10 ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese USK- und FSK-Freigaben so ein bisschen Eltern bedienen, die nicht nachdenken wollen. So, ne? Das heißt, da ist ein Film im Kino und der ist dann ab 8 oder ab 6. Dann guckst du halt in der Geburtsurkunde von deinem Kind nach, rechnest aus, Kind ist 6 und soll es da mal reingehen. Und ich würde mir wünschen, dass halt Eltern sich intensiv mit auseinandersetzen und sagen, okay, was ist das für ein Film, worum geht's und so weiter und so weiter. Genauso bei einem Spiel. Und einfach zu sagen, ich gehe da jetzt in den Laden. Ich glaube, es betrifft auch Großeltern noch mehr als Eltern. Da gehe ich vor Weihnachten in den Laden und gehe in die Computerspielabteilung, sage, ich brauche ein Spiel. Dann fragt derjenige, wie alt ist denn das Kind? Ja, es ist ein Junge und ist 13. Ja, dann gehen Sie mal bitte in die Abteilung ab 12. So. Und das halte ich für falsch, weil es gibt großartige Spiele, die ab 6 sind. Die sind aber so komplex, die verstehen die meisten 6-Jährigen gar nicht. Aber es wird halt kein einziges Mal ficken gesagt und es wird auch nicht geschossen. So, also ist das Spiel ab 6, aber es ist eine komplizierte Wirtschaftssimulation, die für 13-Jährige unglaublich herausfordernd ist. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass man viel weniger so auf diese Altersfreigaben und Gefährdung guckt, sondern eher auf der Habenseite. Was passiert in dem Spiel? Ist das etwas, was mein Kind interessiert? So, weil du gehst ja auch nicht ins Sportgeschäft und sagst, ich brauche eine Sportart für einen 12-Jährigen und dann vergleicht man und so ein Handball ist billiger als ein, was weiß ich, Eishockey-Einsteiger-Set und dann kauft man lieber den Handball, sondern man würde ja sehr differenziert gucken, was ist denn das für ein Kind, was für Sportarten mag es, was für Sportarten macht es schon und keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, Handball ist halt billiger als Eishockey-Kram und deswegen gibt es nur Handbälle, obwohl das Kind lieber Eishockey spielen möchte.
Ich will nochmal ganz gerne auf einen 4-jährigen Jungen zurückkommen. Dazu hat nämlich Marcel Koch nochmal eine weitere Frage. Er schreibt nämlich, neben dem Maulwurf liebt er es, Videos mit Traktoren und Baggern zu sehen. Sehr oft endet die Videosession mit Tränen, dass er mehr will. Wie könnten wir den Stress reduzieren? Wir versuchen das vorher mit ihm zu besprechen, dass es nur 15 Minuten oder nur ein Video gibt. Das klappt leider zu 50% nicht. Und er reagiert deutlich stärker im Vergleich zu beispielsweise, nimm doch nur ein Stück Schokolade und nicht zwei. Wie können wir hier mit ihm besser und stressfreier dosieren?
Also erstmal von meiner Seite ganz großartige Eltern, weil Baggervideos und Treckervideos sind fantastisch. Ich denke, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man unter Umständen sich mit medialen Beschäftigungen, man kann die eher weglegen, wenn danach etwas kommt, was auch attraktiv ist. Und das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt meinetwegen, das betrifft uns Erwachsene ja auch, wenn ich jetzt einen Film gucke oder eine Serie und ich weiß, da gibt es noch 3 weitere Folgen, aber wenn ich jetzt noch eine gucke, dann verpasse ich etwas ganz Großartiges, vielleicht, was weiß ich, den Medientalk hier von euch. So, dann lasse ich das, schalte ich die Serie aus. Wenn ich aber weiß, als nächstes muss ich die Küche aufräumen oder irgendwelche Sachen machen, Wäsche aufhängen, auf die ich gar keine Lust habe, ist die Bereitschaft, noch eine Folge zu gucken, viel größer. Übertragen wir das jetzt auf Kinder, haben vor allen Dingen eben Kinder, die sehr einseitig sich in ihrer Freizeit beschäftigen, vielleicht auch tatsächlich sehr, sehr viel mit nur dem Tablet und so weiter. Die haben dann oft keine anderen Interessen, haben auch vielleicht noch gar nicht entdeckt, dass sie ganz andere Talente haben. Und für die ist es dann viel schwerer, tatsächlich zu sagen, okay, cool, das war jetzt sehr inspirierend. Ich werde jetzt mit mein Spielzeug baggern, das nachspielen, was ich gerade im Video gesehen habe. Oder mit den Eltern zusammen mit den Baggern das nachspielen. Das heißt, das Vakuum nach dem Medienkonsum ist ganz oft ein Argument dann dafür, lieber zu sagen, ich gucke noch eine Folge. Und ich glaube, dass auch ein wichtiger Punkt ist, das gilt jetzt noch nicht so sehr für 4-Jährige, aber unter Umständen für Ältere, dass halt in einer Schulklasse haben wir darüber diskutiert, wie lange man so am Tag am Handy ist irgendwie. Und dann haben die erzählt, ja, ich habe geguckt bei Bildschirmzeit und einer erzählt, es sind 4 Stunden am Tag, ein anderer erzählte 8 Stunden, also in der 6. oder 7. Klasse. Und ein Mädchen sagte dann, sie könnte gar nicht so viel am Handy sein, weil die haben einen großen Hund zu Hause, irgendwie so einen riesigen Hund. Und mit dem muss sie halt jeden Tag 2,5 Stunden Gassi gehen, weil ihre Eltern so viel arbeiten. Und da habe ich gedacht, wie großartig ist das? Also dieses Mädchen hat Verantwortung für diesen Hund und weil sie weiß, der Hund muss halt raus und sie kann es auch nicht aushalten, wenn der Hund im Flur da irgendwie rumnervt. Und deshalb sagt sie ganz klar, sie kann gar nicht so viel am Handy sein. Und das, glaube ich, ist ein spannender Punkt, eben zu überlegen, wo haben Kinder denn wirklich Verantwortung? Also wo haben Kinder Verantwortung, wo man sagt, denk bitte dran, weil wenn du das und das nicht machst, dann haben wir ein Problem. Und das ist eben etwas, was ich glaube, was auch damit reinspielt, wenn man sagt, du musst ja noch dran denken, die Katze zu füttern. Ich glaube, es ist ganz schwierig für Eltern auszuhalten, nicht die Katze zu füttern, wenn es die Aufgabe der Kinder ist. So, also man muss als Eltern auch lernen, 7 Wochen die Katze nicht zu füttern, damit das Kind irgendwann merkt, das muss ich machen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man auch schon relativ früh eben ansetzen kann, zu sagen, naja, das sind ja noch so viele andere Dinge, die wir tun müssen. Und ich freue mich auf morgen, wenn wir dann das nächste Bagger-Video gucken, das also nicht einzubetten in so ein, so jetzt ist aber auch endlich mal Schluss. Ne? Das ist ja oft sowas, was man als Eltern sagt, noch ein Video und dann ist endlich Schluss. Und das ist so gar nicht das, was ein Kind vielleicht will, sondern zu sagen, ey, noch dieses Video, ich gucke auch mit und dann müssen wir zusammen das Dach decken oder was immer man für Verantwortung hat im Leben.
Marcel Koch schreibt jetzt auch gerade noch, er besucht regelmäßig Bauernhöfe und ist Traktorenbesitzer. Also das ist doch schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen.
Ist Traktorenbesitzer? Ja, dann würde ich auf jeden Fall Trecker fahren. Würde ich sofort sagen, jetzt müssen wir mit dem Trecker los.
Ich würde gerne noch mal auf Jugendliche und deren Weihnachtswünsche zu sprechen kommen, weil manchmal wünschen die sich ja dann zu Weihnachten auch gern mal so ein bisschen Zubehör fürs Smartphone, weil sie vielleicht gerade planen, auch später möchte ich gerne mal Influencer werden, so ein schönes, gutes Ringlicht oder eine professionelle Bearbeitungssoftware wäre da ganz schön zu Weihnachten. Wie sollten Eltern denn mit solchen Wünschen umgehen?
Ich glaube, man muss sich im Klaren sein, dass das Kind sich ja gar nicht unbedingt so ein Ringlicht wünscht oder meinetwegen die professionelle Software, sondern das Kind möchte, wie du es gesagt hast, eben Influencer werden und so, ne? Oder Influencerin. Und das heißt, im Grunde genommen geht es bei dem Wunsch ja gar nicht so sehr darum, ich hätte jetzt gerne meinetwegen diese professionelle Beleuchtung für mein Zimmer, sondern gleichzeitig eben auch, und wenn ich das habe, werde ich professionelle Videos machen. Und was ich oft gehört habe von Eltern ist, dass man dann in dem Moment, wo die Kinder loslegen, man auf einmal feststellt so, oh weia, jetzt filmt dieses Kind sich den ganzen Tag im Kinderzimmer und macht hochpeinliche Videos und will die jetzt auch noch im Internet hochladen und hat große Angst davor, dass das Kind sich dann dort auf TikTok oder sonst wo blamiert mit den entsprechenden Folgen. Und das halte ich auch tatsächlich für ein großes Problem, dass eben ja nicht nur bei TikTok, sondern vielen Social-Media-Kanälen man Kindern eben, wenn die was hochladen, was mittelmäßig ist, weil Kinder eben mittelmäßige Dinge machen, dann kriegen die dort eine Form von Kritik zu hören, die das ist unfassbar. Also es gibt Leute, die haben gar keine Hemmung, einem 9-jährigen oder 10-jährigen Mädchen, was da tanzt und dann dazu schreibt, ich weiß, ich bin zu dick, wo man genau weiß, das Kind ist nicht zu dick und es möchte eigentlich auch nur hören, dass man widerspricht und sagt, nein, du bist nicht dick und tolles Video. Da gibt es Leute, die das auf eine unfassbar sexistische Art und Weise ausschlachten, ein solches Video. Und das heißt, dort herrscht eben eine Art und Weise des Umgangs, wo ich mir vorstellen kann, dass Eltern eben dann denken, um Gottes Willen, wenn mein Kind jetzt die Sachen da hochlädt, dann wird es da ja so drunter leiden, dass man das dann nicht erlaubt, dass man als Eltern sagt, du darfst das Video nicht hochladen. Und das ist natürlich eine Riesenenttäuschung, wenn ich jetzt an Heiligabend bekomme ich endlich diese Scheinwerfer oder diese Software und ich sage, oh, voll geil. Und am ersten und zweiten Weihnachtstag mache ich nichts anderes, als mich dann da zu filmen und schneide das irgendwie alles zusammen und will es dann am zweiten Weihnachtstag hochladen. Und die Eltern sagen, nee, so war das eigentlich gar nicht gemeint. Dann okay, toll, ne? Riesenenttäuschung.
Und also am besten schon vorher dann mit dem Kind dann drüber sprechen, wie die Nutzung dann aussehen darf, sozusagen.
Ja, zum Beispiel, also ich glaube nicht, dass Eltern da komplett überrascht sind, wenn das Kind sich da eine professionelle Ausstattung wünscht, sondern das hat ja meistens dann auch, das Kind erzählt ja idealerweise, was es so macht oder was es für Hobbys hat. Und wenn ich jetzt meinetwegen mitkriege, das Kind hat sich jetzt mehrere Male mit dem Handy gefilmt, während es meinetwegen jongliert, ne? Nehmen wir mal an, du hast ein Kind, was jonglieren kann und filmt sich immer mit dem Handy. Das Handy schlabbert irgendwo im Regal rum und es wünscht sich halt ein vernünftiges Stativ mit einer vernünftigen Kamera. Und dass man dann weiß, okay, diese Jongliervideos, oder heißt es Jongliervideos? Jonglage, ne? Oder?
Ich glaube schon Jonglage, ja.
Jonglage. Vielleicht sollte ich ein Beispiel nehmen, mit dem ich mich auskenne. Aber egal. Das heißt, die Eltern wissen, in dem Moment geht eigentlich diese Karriere weiter. Ne? Das Kind macht dort Kleinkunst und ist da auch talentiert. Dann kann das etwas sein, wo man sagt, ja, großartig, da unterstützen wir dich gerne dabei. Du hast da Videos gemacht und du hast da vielleicht auch schon so eine kleine Fangemeinde. Also ich kenne da Mädchen und Jungen, die dann auf Instagram einen privaten Account haben, wo dann vielleicht 30, 40 Leute zugucken und die machen da so Kleinkunst oder so Sketche. Ne? Das sind dann mehrere Freundinnen und Freunde, die treffen sich und machen da wirklich so 3-4 Minuten lange Slapstick-Videos. Und das ist vom Gesamten her großartig, findet in einem geschützten Rahmen statt in gewisser Weise. Und das heißt, das könnte ich als Eltern dann sehr wohlwollend unterstützen, dass ich sage, Mensch, das hapert bei euch oft eher an der Technik als an den guten Ideen. Und wenn du jetzt aber ein Kind hast, was eben sagt, du hast es ja eben so formuliert, es möchte Influencer werden und hat aber eigentlich gar kein Konzept, Also kann gar nicht sagen, was ist denn jetzt das Besondere an mir, dass ausgerechnet ich da Millionen von Followern haben werde, dann führt das oft dazu, dass die Kinder dann mit der entsprechenden Technik sitzen, dann da mit einer sehr großen Ideenlosigkeit und ohne Drehbuch und irgendwelchen Gedanken, was ich da machen will, und filmen sich selber, idealerweise noch körperbetont, weil man weiß, dass man dann mehr Klicks bekommt. Und das ist dann eben das, was Eltern ja eigentlich nicht wollen. Und da, glaube ich, muss man sich halt vorher drüber im Klaren sein, dass einem Kind, dem ich ein BMX-Rad schenke, das will BMX-Rad fahren. Und das wird blutige Knie nach sich ziehen. Und ein Kind, dem ich halt dann tatsächlich eine entsprechende Ausstattung für diesen Teil des Lebens schenke, das wird auch da vielleicht mal blutige Knie davontragen. Und in beiden Fällen kann das im Sinne von Fehlerkultur hilfreich sein. Und grundsätzlich glaube ich eben, dass wenn da so ein Kind eben sagt, ich will das machen, was ich schon seit Wochen mache, ihr wisst das ja, wird man das auch viel wohlwollender und leidenschaftlicher schenken und sich dann vielleicht auch freuen, wenn das Kind dann eben da Spaß hat und einen auch teilhaben lässt als Eltern.
Tenacious T hat nochmal eine weitere Frage gesendet, nämlich sind für Kinder, die gerne lesen, normale physische Bücher noch eher zu empfehlen als das Lesen über Tablet oder Handheld-Device?
Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das hat viel mit Vorbildern natürlich auch zu tun. Das heißt, wenn wir als Eltern jetzt eben alles mit einem E-Book-Reader lesen, dann ist das für das Kind sicherlich dann auch erstrebenswert, auch einen E-Book-Reader haben zu wollen. Zumal du ja auch gewisse Vorteile hast, was dann eben die Möglichkeiten gibt, da Bücher mitzunehmen und so. Von daher würde ich jetzt, ohne lange drüber nachgedacht zu haben, sagen, dass 2022 ein Kind von so einem entsprechenden E-Book-Reader durchaus profitieren kann. Doch, das glaube ich schon. Auf der anderen Seite haben Bücher natürlich auch ihre Vorteile. Ne? Die fallen halt nicht runter und gehen nicht so schnell kaputt. Man braucht auch kein Panzerglas für ein Buch zu kaufen. Ich glaube, wenn das Kind eher so ein Kind ist, was alles runterfallen lässt und man Sorge hat, am Ende ist dann eher nach 2 Wochen das Tablet kaputt, wäre das Buch wahrscheinlich hilfreicher. Aber vom Grundsatz her glaube ich schon, dass auch ein leidenschaftlich lesendes Kind mit einem entsprechenden Device, so wie es ja beschrieben wurde, das kann auch ein gutes Geschenk sein, glaube ich schon.
Wir haben jetzt noch 5 Minuten übrig. Ich habe noch ein paar Fragen, die ich gerne unbedingt nochmal stellen würde. Und zwar die erste ist, wie sieht es eigentlich aus, wenn Verwandte jetzt ohne oder trotz Absprache Medienerzeugnisse schenken und die Eltern sind da jetzt vielleicht nicht so amüsiert darüber, dass das Kind dann irgendwie plötzlich ein niegelnagelneues Smartphone hat oder ein Tablet. Wie sollten sie da reagieren?
Das war auch schon immer so, ne? Also ich glaube, das war schon immer so, dass Eltern nehmen sich vor, nicht so viel Süßigkeiten, und die Großeltern kommen schubkarreweise mit Süßigkeiten an Ostern oder Weihnachten vorbei. Ich glaube, das ist nicht so ein neues Phänomen. Ich glaube, dass es wichtig ist, eben in Geschenkkultur grundsätzlich, also unabhängig von Tablets oder irgendwas, mit den entsprechenden Großeltern darüber zu sprechen. Zu sagen, wir haben da so unsere Ideen von Erziehung und es wäre schön, wenn ihr uns fragt, bevor ihr das eine oder andere schenkt, weil manche Sachen torpedieren halt so den eigenen Erziehungsstil. Und wenn man Großeltern hat, die einem selber als Eltern zutrauen, die Enkelkinder gut zu erziehen, dann funktioniert das. Wenn du aber Großeltern hast, die eigentlich der Meinung sind, dass die eigenen Kinder die Enkelkinder komplett versauen, dann schenken die halt das, was denen in Kram passt. Und das ist, glaube ich, eher ein Kommunikationsproblem innerhalb der Familie.
Und wie sieht es denn eigentlich aus, wenn, ja, das Geschenk liegt jetzt unterm Weihnachtsbaum, das Kind stürzt sich da drauf, packt es aus in voller Vorfreude und dann, ja, ist nicht das da drin, was es sich eigentlich gewünscht hat. Was sollen die Eltern dann tun in so einem Moment?
Ja, ist das ein neues Phänomen oder war das nicht auch schon immer so, dass Kinder mit...
Ja, es ist wirklich kein neues Phänomen. Aber was könnten Eltern in so einem Fall denn am besten tun?
Ich glaube, ich überlege gerade, was das Besondere bei Medien sein könnte. Und da gibt es Unterschiede, die Eltern vielleicht gar nicht so klar sind. Also wenn jetzt beispielsweise ein Kind sagt, ich möchte auf jeden Fall, darf ich Produkte nennen? Darf ich jetzt Produkte nennen?
Oder wäre das können wir versuchen, die zu umschreiben?
Okay, nehmen wir mal an, ich möchte ein bestimmtes Tablet haben von einem Hersteller, wo gewisse Apps dann auch nur auf diesem Tablet laufen. Und dieses Tablet kostet aber 450 Euro. Und die Eltern sagen, das ist uns viel zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Wir kaufen eins, was viel günstiger ist, wo man auf den ersten Blick denkt, das ist ja auch ein Tablet. Und dann wünscht sich das Kind aber dieses teure Tablet wegen vielleicht 2 oder 3 ganz bestimmten Apps. Also das heißt, da kann es vielleicht um Videobearbeitung gehen oder so. Ne? Da gibt es welche, die eben nur auf diesem Gerät laufen. Und jetzt schenke ich das Billige, weil ich denke, naja, es ist ja auch ein Tablet und das Kind packt das aus und denkt, mit diesem Gerät kann ich wirklich gar nichts anfangen. Weil ich habe mir ja genau das Produkt gewünscht wegen dieser einen Anwendung. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass es sehr wichtig ist, vorher eben ja ein Gefühl dafür zu bekommen, warum wünschst du dir jetzt genau dieses Tablet? Und wenn das Kind dann sagt, so ja, weil das haben alle, so, ne, dann könnte man sagen, okay, das ist dann in dem Fall eigentlich relativ egal, da geht es halt um Statussymbol, da können wir auch ein billigeres nehmen. Oder wenn es jetzt eine bestimmte Spielekonsole ist, auf der eben manche Spiele nur laufen, auf anderen Spielekonsolen gibt es die nicht, dann ist die Alternative eigentlich komplett gar nichts wert. Und das würde ich im Vorhinein eben wirklich herausfinden. Warum genau dieses Produkt?
Und ein großes Thema momentan ist ja auch, wir alle leben gerade mit der Inflation, die Preise steigen, nicht nur die Energiepreise, sondern auch Lebenshaltungskosten, Lebensmittel werden teurer, natürlich auch, sage ich mal, Weihnachtsgeschenke können wir wahrscheinlich auch mitrechnen, dass die teurer werden. Was ist denn zum Beispiel, also wie kann ein schönes, zufriedenes Weihnachten gelingen, trotz wenig Geld? Also welche preiswerten Alternativen könntest du da raten? Beziehungsweise was sollte man tun, wenn das Geld vielleicht nicht reicht für die Wunschprodukte?
Ja, also du kannst mittlerweile, kriegst du Geräte, das nennt sich refurbished. Das heißt, es sind gebrauchte Geräte, die werden dann überholt. Das heißt, vielleicht gibt es einen neuen Akku, vielleicht wird das Display ausgetauscht oder so. Und die kannst du relativ günstig oder vergleichsweise günstig kaufen und hast halt im Unterschied zu irgendwelchen Sachen, die du bei eBay Kleinanzeigen oder einem anderen Kleinanzeigenportal, das ich nicht kenne, erwerben kannst. Entschuldigung, dass ich schon wieder eine Marke genannt habe. Das heißt, also in dem Moment hast du keine Garantie, wenn du etwas Gebrauchtes kaufst. Oder da hast du ein schlechtes Gefühl, so, ah, weiß ich auch nicht, wenn es nach 2 Wochen kaputt ist. Und da sind eben diese general überholten Geräte dann oft eine relativ günstige Alternative. Und was ich mittlerweile auch sagen würde, dass ich es eigentlich also viel schöner finde, wenn man jetzt, wenn ein Kind sich jetzt eine Spielekonsole wünscht, würde ich gar nicht unbedingt dem Kind schenken, sondern sagen, das schenken wir uns als komplette Familie. Und das Kind bekommt dann meinetwegen Controller dafür, dass man sagt, das ist dein Controller. Und kriegen die Geschwister auch eigene Kontrolle, aber die Konsole gehört der ganzen Familie und auf die Weise ist dann halt, wenn das Geld eben knapp wird, hat man die Möglichkeit, auf die Weise ein Geschenk eben auf mehrere, ja, es klingt so doof, ne, Schultern zu verteilen, aber das ist durchaus ein Problem in vielen Familien, gerade wenn du viele Kinder hast. Und außerdem hast du dann halt auch den Effekt, dass du sagst, die Spielekonsole gehört uns ja allen und hat man auch mehr Einfluss drauf, als wenn das im Kinderzimmer verschwindet. Und auch da kann man eben dann auf gebrauchte, überholte Geräte mit Gewährleistung oder Garantie zurückgreifen. Und das würde ich auch Familien empfehlen, die richtig viel Geld haben, weil es einfach auch ökologisch viel nachhaltiger ist, da eben Produkte zu kaufen, die eben general überholt sind, als dass da permanent neue Geräte hergestellt werden müssen, die dann nach 2 Jahren entweder kaputt sind oder man dann wieder Neues braucht.
Ja, und es stärkt vor allem auch nochmal das Gemeinschaftsgefühl.
Mit dieser Familienkonsole, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon.
Genau. Also, wir kommen mal zum Ende. Wir überziehen gerade schon leicht, sozusagen wie Thomas Gottschalk das früher mal gemacht hat. Medien sollten also nicht einfach so verschenkt werden, sondern natürlich sollte nochmal darauf geachtet werden, dass sie altersgerecht sind. Da sollte aber auch nochmal individuell auf das Kind geschaut werden und dass das Kind auch die damit verbundenen Regeln kennt und sie dann einhält bzw. auch einhalten lernt. Und Interaktion ist auch ein Schlüsselwort, dass sozusagen dann gemeinsam die Spiele gespielt werden, genutzt werden, dass sich darüber ausgetauscht wird und dass das Kind halt auch keine Angst hat, dann mal auf die Eltern zuzugehen, wenn es zum Beispiel auch was gesehen hat, was es dann doch ein bisschen verängstigt hat. Dankeschön, Moritz, für deine Expertise heute.
Vielen Dank für das Gespräch.
Moritz Becker von Smiley e.V., Diplom-Sozialarbeiter und Sozialpädagoge und auch Elternmedientrainer war heute unser Experte. Und danke auch nochmal an die Verantwortlichen hinter den Kulissen, denn ohne die wird es den Medientalk hier auch nicht geben. Das ist einmal das Kreismedienzentrum, das hier den Livestream auch mit verantwortet. Das ist sind die Familienzentren Prävention als Chance, der Fachdienst Jugend und das Projekt Kita-Einstieg, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und unser Medientalk, der läuft natürlich auch nochmal im Stadtradio Göttingen auf der 107,1 und zwar einmal diesen Freitag um 19 Uhr und dann nochmal am Montag, den 21.11. um 11 Uhr. Und nachhören könnt ihr den auch nochmal, nämlich unter stadtradio-göttingen.de. Auch nochmal an Marcel Koch, da wurde ja auch nochmal die Frage gerade hier in den Kommentaren gestellt, wird der Stream zusätzlich auf YouTube zur Verfügung gestellt, also die Aufnahme? Ja, der ist dann auch nochmal zum Nachhören und Nachschauen da zu finden unter Medientalk Südniedersachsen. Und der nächste Medientalk, der findet dann hier am 14. Dezember statt. Da geht es dann darum, wie Weihnachten mit und trotz Medien gestaltet werden kann und was die Kinderseele wirklich braucht. Wie gewohnt dann wieder hier ab 19 Uhr im YouTube-Livestream unter Medientalk Südniedersachsen. Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche einen schönen Abend und eine erfolgreiche und vor allem auch schöne Adventszeit. Und wir sehen uns dann in einem Monat wieder. Bis dann.
Tschüss.